Der hat sicher voll die Show abgezogen, wo er heimgekommen ist und hat gesagt, stell dir vor, heute hat mir ein Blutegel attackiert und dem die Touristen habe ich so tun müssen, als wäre das das Normalste auf der Welt. Ich habe gedacht, ich stirb. Ich habe dann gesagt, ich lasse ihn einfach oben, ist eh gut wegen der Blutreinigung.
Business, lol. Der Podcast für Selbstständige, Angestellte und alle, die ab und zu an sich zweifeln.
Wir geben hier jeden Montag ehrliche Einblicke in das, was in unserem Agenturleben wirklich zählt.
Die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen.
Oh ja. Viel Spaß beim Zuhören.
Und schön, dass du Teil davon bist.
Ja, hallo, liebe Karin.
Hallo, liebe Bibi. Und hallo, lieber Kevin.
Hallo, liebe Karin.
Oh, ist ja aufregend. Das ist unsere erste Dreierfolge im Podcast.
Wie das klingt. Genau nach uns.
Ich habe nichts gesagt, dass das unser erster Dreier ist, was auch stimmen wird, aber egal.
Der Gast geht gerade bei der Tür aus. Das haben wir in nur 30 Sekunden geschafft.
Der Anstand hat den Raum verlassen, der Anstand.
Und der Gast. Ja, also erst einmal ein wunderschönes, jetzt offizielles neues Jahr, jetzt wo wir uns wirklich zum ersten Mal nach der aufgezeichneten Aufnahme wiedersehen.
Richtig, die vorgedrehte Neujahrsfolge hat allen schon ein neues Jahr gewünscht, aber das war die Vergangenheits-Bibi und die Vergangenheits-Karin. Aber jetzt in Live und Farbe wünschen wir allen Cashews und auch dir, liebe Bibi, nur das Beste für 2026.
Wünsche ich dir ebenso, dankeschön.
Und heute, weil wir ja zu dritt sind, dem Kevin auch. Kevin auch, alles, alles Liebe für 2026.
Dankeschön, dir auch ein schönes neues Jahr.
Vielen Dank. Ja, und warum sitzen wir heute zu dritt da? Erstens einmal, weil wir die Tatsache feiern, dass es noch drei Menschen gibt. Ihr wart beide auf Safari, der Ausgang war unklar. Wir haben gewusst, ihr geht mitten in den Dschungel. Ja.
Der Ausgang war unklar.
Zum ja, Glück gibt es uns noch so in dieser Dreierkombination. Also erstens einmal happy willkommen zurück. Und die Bibi und ich haben uns gedacht, dass wenn wir über die Safari sprechen, sollten wir als Ganzes über die Safari sprechen. Und da ist der Kevin ein großer Teil, weil er ja viel dazu beigetragen hat, dass die Bibi überlebt.
es war
und vielleicht auch umgekehrt.
Wollte ich gerade sagen, aber das darf man so sagen, denke ich. Ich habe genauso Leben gerettet.
Ah, toll.
Nachdem irgendjemand von uns beiden, das vielleicht nicht ich war, kreischend vor den Tieren davongelaufen ist.
Vor einem Tier.
Ja. Lifesaver.
Nein, ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt. Deswegen machen wir heute eine Sonderfolge, sonderlich, weil eben zu dritt und aber auch sonderlich, weil wir alle Konzepte über den Haufen werfen und nur gespannt sind auf die Safari-Geschichten. Und da freue ich mich halt schon richtig, weil ich kenne die Safari-Geschichte auch noch nicht. Also es wird auch für mich alles neu.
Ja, haben wir bis jetzt zurückgehalten, einfach nur um die Spannung zu steigern. Ich weiß gar nicht, wo fängt man denn an, wenn man über Safari erzählt? Ich gebe mal das Mikrofon weiter.
Ja, bitte mach das, weil unser letzter Anhaltspunkt war, dass du Blutegelsocken kaufen wirst. Das war der letzte Podcast Insight in Sachen Safari. Und ab dem Blutegelsocken-Zeitpunkt sind wir nicht mehr dabei. Das heißt, fangt am besten von vorne an.
Was übrigens eine riesengroße Challenge war, Blutegelsocken zu bekommen. Dann haben wir uns doch eingedeckt mit jeder zwei Paaren von diesen Blutegelsocken. Die gehen bis zu die Knie rauf und sind einfach Stutzen, die abweisend, blutegelabweisend sind, weil sie irgendwie anders beschichtet, behaftet sind.
Ich glaube, sie sind einfach feinmaschiger genäht. Es ist ein bisschen wie Fußballstutzen, könnte man sagen. Aber sie sind einfach sehr feinmaschig, dass der Blutegel seine Zähne nicht in den Fuß hineinbekommt.
Und das hat funktioniert.
Das hat funktioniert. Aber wenn das nur am Stoff liegt, kann man ja auch feinmaschige Bodysuits, Blutegel-Bodysuits, Blutegel-Unterhosen und so weiter herstellen, oder? Das ist ja dann, da ist ja der
wahrscheinlich schon, das ist vielleicht ein Marktlücke, die du da aufgedeckt hast.
Wir haben uns auch schon gedacht, das wäre vielleicht ganz cool, wenn man so einen Ganzkörper-Jumpsuit, so einen Blutegel-Jumpsuit einfach anzieht, weil dann bist du safe in jeder Hinsicht.
Mhm.
Ja.
Das wäre gut.
Ja. Also, wenn wir jetzt über die Safari reden, ist vielleicht das erste Mal gut die Info, wo waren wir überhaupt auf Safari?
Ah, danke schön. Guter Tipp.
Theoretiker. Mag ich jetzt schon.
Und zwar haben wir uns eine Safari ausgesucht in Borneo oder eigentlich auf Borneo. Und das ist eine Insel, die liegt westlich von Malaysia und ist in drei Länder aufgeteilt. Und zwar in einen Bereich für Malaysia, einen ganz kleinen Teil für Brunei und den größten Teil hat Indonesien.
Aha. Und Brunei hat ja ein bisschen einen crazy König, habe ich herausgefunden letztes Mal. Also der ist ja relativ machtversessen, glaube ich. Also ist das bestimmt spannend, mit dem zu dritter Insel zu teilen. Aber gut, ihr wart im indonesischen Teil oder im malaysischen?
Wir waren im malaysischen Teil.
Aha.
Und der Bezirk heißt Sabah. Das ist so der wahrscheinlich der bekannteste Bereich für Safaris auf Borneo.
Aber und war das dann der aber wo haben wir Badesafaris auf Sabah? Ja, das war okay. Ja, okay. Passt schon. Zieh die Frage zurück.
Aber Borneo ist Regenwald, oder? Die ganze Insel ist Regenwaldinsel.
Ja, also es ist, wahrscheinlich sind es so 90% Regenwald. Mhm. Und die Insel ist nur an den Küsten besiedelt. Und selbst da sind die großen Städte eigentlich klein.
Aha,
das heißt, das ganze
weil so
Leben
wenig Platz
spielt
ist
sich,
hier.
Genau, es spielt sich eigentlich das ganze Leben am Küstengebiet ab. Da gibt es immer wieder kleinere Städte mit Flughäfen und alles in der Mitte ist noch sehr viel Regenwald.
Schön.
Ja. Ja, genau, da sind wir mal angereist.
Mit dem Flugzeug.
Mit dem Flugzeug, genau. Zuerst habe ich nämlich gedacht, das war es mit der Safari, bevor sie angefangen hat. Weil ich nämlich genau einen Tag, bevor die Safari angefangen hat, bevor wir losgereist sind, habe ich was Falsches gegessen.
Ah, ja.
Und dann habe ich gedacht, ich muss im Hotel bleiben, weil das war dann nicht gar so lustig. Und den Kevin allein auf die Safari schicken, aber dann haben wir es doch riskiert. Dann bin ich ja irgendwie doch hingekommen mit dem Flugzeug, diese zwei Stops dazwischen gehabt. War ziemlich, ja, nicht gar so lustige Fahrt dahin oder Flug dahin. Aber dann sind wir mal angekommen. Auf diesem sehr kleinen Flughafen, wo man eigentlich glaubt, dass das Wohnzimmer von uns daheim ist, das sich da als Flughafen bezeichnet. Und dann sind wir da mal eineinhalb Stunden hingetuckert mit dem Auto. Und dann war das Ankommen eigentlich ganz witzig, weil einfach gar nichts los war. Das heißt, wir waren so ziemlich die einzigen Gäste. Nein, mit einer anderen Gruppe waren wir noch. Also das heißt, eigentlich ist es in der Hauptsaison natürlich total überladen und überfüllt. Die haben da so 20 Häuseln stehen. Und es waren genau zwei besetzt. Was halt
weil jetzt Weihnachtszeit ist, oder? Und da ist dann einfach wenig los.
Und weil momentan Regenzeit ist.
Aha.
Auf Borneo. Also es gibt dann immer zwei Monsunzeiten und die erste ist bis November und die nächste fängt dann im Februar wieder an. So überall, wo du aber jetzt im Internet noch Safari suchst, steht, jetzt ist Regenzeit, fahr nicht dorthin.
Okay.
Und eigentlich befindet man sich im Dezember aber so ein bisschen zwischen die zwei Regenzeiten. Das heißt, es ist zwar ein bisschen mehr Regen als in der Trockenzeit, aber trotzdem ist es eigentlich sehr stabil vom Wetter her.
Okay.
Aber alle Leute, die da noch suchen, sagen, na, da fahre ich sicher nicht hin.
Wegen Regenzeit,
weshalb,
okay.
Genau, weshalb nur, wenn Leute da sind, sind es halt die Locals, die zu der Zeit Safari machen, weil die Preise günstiger sind und weil eben wenig los ist.
Ja, ihr also seid auch ein Geheimtipp. Ohrheimisch seid ihr schon wirklich. Ich habe es mir immer schon gedacht. Ihr seid jetzt alte Georgies.
Aber das war ja der Tipp eigentlich, Karin, oder?
Ja, immer auf die Ohrheimischen hören. Ja.
stimmt.
Also alles richtig gemacht. Ja, cool. Und das heißt, ihr habt gewohnt in einem kleinen Hütterl im Dschungel. Und da war drinnen Bad und Bett und alles, was man so braucht. So wie ein Hotelzimmer.
Oder? Genau, also es war wie ein, wahrscheinlich was Richtung Ein-Sterne-Hotel, könnte man wahrscheinlich sagen.
Stern ist zu viel. Stern ist zu viel, definitiv. Aber es war eine Hütte.
Es war ein Halb-Stern-Hotel.
Also was hat gefehlt zum Stern? Was war los?
Boah, du müsstest wissen, was ein Stern ausmacht dann.
Na, aber wir haben warmes Wasser gehabt, wir haben ein Bett, zwei Einzelbetten gehabt und wir haben nur einen Mitbewohner gehabt. Deswegen,
und also das
es
war
ist es,
ein kleiner
es, es
Gecko?
War ganz okay. Es war ein kleiner Gecko, genau. Gleich in der ersten Nacht. Und ja, es ist schon leicht verstörend, wenn die plötzlich zwei Augen anschauen, obwohl es klar nur ein Gecko ist, der da eigentlich nichts tut. Mhm. Aber es war, ich habe den Kevin dann beauftragt, den irgendwie hinaus zu transportieren. Und als ich den Gecko dann gesehen habe, hat er mich gesehen oder gehört. Ich habe ein bisschen vor mir hingekreischt und habe mich erschrocken vor diesem Gecko. Daraufhin hat er den Schwanz verloren. und er ist so ohne, was, wenn der sich erschreckt und wenn der Angstzustände hat, verliert er den, ja.
Jo.
Und es war eigentlich dann genau
das. Erschreck Gegenteil. Halt den Gecko nicht so, Bibi.
und es war genau der Moment, dass mir die Angst wieder genommen worden ist. Weil ja. immer, der hat Angst vor mir, ja. ich habe Angst vor dem.
Gott sei Dank verlierst du nichts vor Schreck.
und ab dem Moment war ich safe. Also ich habe nichts mehr Schlechtes gedacht, weil die ja Angst vor uns haben, vor diesen großen Menschen mit zwei Füßen.
Mhm.
Und wir haben es aber nicht geschafft, oder wir, Kevin, hat es dann nicht geschafft, den nach Hause zu transportieren und der hat einfach bei uns übernachtet. Aber ab dem Moment hat es nichts mehr ausgemacht.
Ich finde, das hilft da immer, wenn man ihm einen Namen gibt. Also wenn man daheim eine große Spinne hat oder so, die man nicht gleich entfernen kann, dann ist es einfach der Klaus und der lebt halt dann einfach bei uns. Man muss das irgendwie integrieren, dann geht es auch leichter.
Ja, okay, der kleine Bert. Der kleine Bert ohne Schwanz.
Ja, aber es wäre sehr schwierig gewesen, den Gecko einzufangen, weil diese Chalets haben sehr hohe Decken gehabt, weil die sehr spitz oben zusammengehen. Das heißt, wenn der sich mal auf den höchsten Punkt da auf begibt, dann ist die Chance vorbei, den da jemals wieder wegzukriegen.
Und an so einer Wand ist er ja irgendwie asympathischer, als wenn er über dir ist. Und du da denkst, hoffentlich verliert er jetzt seine Saugkraft und blutscht irgendwie auf die Decken, auf dein Bett
ja,
oder so.
Ja, das ist nämlich beim Essen mehrmals passiert. Da sind auch die ganzen Geckos an der Decke, weil da haben sie große Ventilatoren und Lichter. Lichter zieht dann die ganzen Insekten an und dann sind die Geckos
Insekten
da.
Insekten ziehen
und manchmal
die Geckos an.
Hörst dann einfach so ein Platschen. So ein und dann schaust
aber hoffentlich
und da denkst,
schaffen sie es durch einen Ventilator, oder?
Ja, die sind meistens neben Ventilator dann runtergefallen. Ah, aber
das heißt, du hast sehr viele kleine Geckos auf dir.
Gecko-Faschiertes gibt es dann. Auf jeden Fall platschen die dann einfach von der Decke runter. Und
wie Kastanien
dann aber,
im Herbst, süß.
Ja, genau.
Ja. Die Heifengeckos.
Ah, okay. Geckos also überall. Geckos leben auf Borneo. Was war sonst euer? Also ihr seid einmal angekommen. Erster Tag nur schlafen gehen oder war da schon irgendwie Tier-Action?
Am ersten Tag war es dann mal ein kurzes Briefing, wo wir unseren Guide kennengelernt haben. Was so ziemlich, glaube ich, der entzückendste Guide ist, den man überhaupt haben kann. Also das war ein ganz junger, ganz motivierter Guide. Und wir haben dann auch noch das Glück gehabt, dass wir so wenig Leute waren. Das heißt, er war allein für uns beide einfach der Guide. Das heißt, wir haben
super
einfach,
cool.
Das war wie so eine Privatführung durch den Regenwald eigentlich.
Das ist mega. Das heißt, er hat alle eure Fragen beantworten können und ihr habt genau das tun können, was ihr gern tun hättet wollen, ohne Kompromisse.
Genau. Und dann hat er uns eben mal eine Einführung gegeben, wie ist die Lodge aufgebaut oder wie ist der Bereich drüben, wo darf man hin, wo soll man nicht hin. Und ist mit uns dann das Programm einfach durchgegangen der nächsten Tage, was so auf uns zukommt.
Und die Überlebensstrategien.
Und wenn man wo nicht hin soll, warum soll man da nicht hin? Was könnte das Gefährliche sein?
Also man darf eigentlich nirgends hin, was außerhalb des Bereichs ist, wo die Ranger sehen und beschützen können, weil es dann doch sehr viele Affen und Tiere gibt, die vielleicht die erschrecken könnten oder beißen, weil es dann doch in Wassernähe dann gern mal Pythons gibt oder andere Schlangen und die offen manchmal aggressiv sein können, vor allem in Campnähe und wenn man dann zu nah an die zu den Jungen dazu kommt, dann könnte es passieren, dass die vielleicht attackieren.
Ja, es sind nun mal Wildtiere. Und wenn wir, ich denke mal so, wenn wir schon Angst vor diesem kleinen, klitzekleinen Gecko haben, Angst haben, was tun wir zwar dann in der Wildnis? Deswegen ist es auch alles, also du dürftest schon reingehen, aber sie hofften halt für nichts, wenn irgendwas passiert. Und deswegen haben wir uns das gern rausgenommen und sind dann nicht weiter als über die Absperrung gegangen. Also man hat eh eine sehr große Reichweite.
Das hätte ich mir auch niemals getraut. Ich finde, das ist so eine fremde Welt, in der wir uns da bewegen. Und da merkst du erst als Mitteleuropäerin, wie weit weg du von der Natur eigentlich bist. Aber ich habe das damals auch, also da ist die Grenze, hinter dieses Grenze gehen, danach lauert der sichere Tod.
Hinterfrag's einfach nicht. Nein. Halt die einfach nur daran.
Wenn der Guide sagt, bleib da, bleib da.
Aber auch wenn der Guide sagt, zieh Gummistiefel an, dann frag nicht, warum du Gummistiefel anziehen sollst. Zieh einfach Gummistiefel an und mach dich auf die Socken.
Und die Blutegelsocken nicht zu vergessen. Das heißt, ihr seid dann mit dem Guide und euren Gummistiefeln und Blutegelsocken durch den Dschungel gestapft. Was hat euch am meisten beeindruckt im Dschungel oder was ist euch im Gedächtnis geblieben?
Also für mich waren es wahrscheinlich die Tiere, die man dann sieht, wie sie ihren normalen Verhalten nachgehen. Also nicht dieses, wir gehen jetzt zu dem Gehege, weil da ist Fütterungszeit, sondern du suchst die Tiere anhand von den Fruchtbäumen. Ja, genau, von den Fruchtbäumen, von den Obstbäumen, das der Guide dann weiß. Der Orang-Utan zum Beispiel, der isst gern die wilden Jackfruits, also halt die Ausschau nach die wilden Jackfruitbäume und sucht da mal, ob sich da was versteckt oder nicht.
Genau. Aber du bist ja so ein bisschen Vogelliebhaber. Das heißt, dem Kevin hat eigentlich alles getaugt, was in der Luft war. Ich, als ich mich erschreckt habe. aber war natürlich umso schwerer, die Vögel zu fotografieren, weil die halt eine Verweildauer auf dem Ast von ein paar Sekunden haben. Und so schnell ist das Objektiv gar nicht nachgeschärft, dass man das hätte fotografieren können. Aber bei mir waren es dann doch eher die Affen. Also in der ersten Safari, weil wir haben ja zwei Safaris gemacht, die nächste war dann am Fluss. Aber beim ersten war es dann doch der Orang-Utan und die verschiedenen Affenarten. Weil irgendwann hat man dann einen leichten Overload an wie heißen die normalen Monkeys?
Die Langschwanzmakaken oder die Kurzschwanzmakaken. Das sind so die zwei Affenarten, die siehst halt überall. Also selbst wenn man jetzt noch am Festland in Malaysia ist, die Affen siehst du halt überall. Und irgendwann, nachdem man den ersten dann ungefähr 15 Mal fotografiert hat, den zweiten 10 Mal, denkt man sich irgendwann, ja gut, vielleicht.
Seid gesättigt von Monkeys.
Genau. Und dann macht man vom 15. dann nur noch ein Foto.
Oh. Ja, oder gar keins. Was eh gemein ist, weil dann sind neue Gäste, oder so wie bei der zweiten Safari, sind dann neue Gäste mit am Boot, die vielleicht zum ersten Mal diese Tour machen oder ausfahren. Und dann denkst du, boah, echt geil, musst du da jetzt stehen bleiben? Den Affen haben wir jetzt echt in jeder Ecke gesehen. deswegen verliert man relativ schnell das Interesse an die normalen Affen, würde ich sagen. Und dann werden die Orang-Utan und alles, was sonst noch herumschwirrt, werden dann wirklich interessant, weil die einfach so selten rauskommen und sich sehen lassen.
Ja, verstehe.
Genau. Aber dann nochmal zur ersten Tour zurück. Das war etwas, was mich dann noch mehr verängstigt hat, weil da sind wir so zum Matschvulkan spaziert, so eine kleine Wanderung zum Akklimatisieren und dann gehen wir da halt hin und dann beim Vulkan oben zieht der Guide plötzlich den Schuh aus, weil er gesagt hat, was ist denn da drin im Schuh? Und dann glaubt er da, nein, gar nicht, zieht er seinen Schuh aus und da klebt ihm ein Blutegel am Fuß.
Ah, hat der keine Blutegelsocken bekommen?
Nein, der hat nur so kleine, so kurze, wie heißen die so, Sneaker-Socken, die kurzen Socken angehabt. Und dann zeigt er uns, und so schaut der Blutegel aus und so kannst du ihn entfernen. Und dann entfernt er den aber nicht und zieht seinen Schuh wieder an. Sein Gummistiefel.
Er hat dann noch gesagt, so, nein, der kriegt jetzt eine kleine Blutspende, das passt schon, den lässt man noch ein bisschen drauf und das passt schon. So in die Richtung, das ist eh gesund, wenn der ein bisschen Blut außer nimmt, das passt schon.
Das hat mich nämlich überhaupt gar nicht wie heißt das? Ich bin jetzt schon wieder entsetzt. Das hat mich komplett aus dem Konzept geworfen.
Der hat sich voll die Show abgezogen, wo er heimgekommen ist und hat gesagt, stell dir vor, heute hat mir ein Blutegel attackiert und dem die Touristen habe ich so tun müssen, als wäre das Normalste auf der Welt. Ich habe gedacht, ich stirb. Ich habe dann gesagt, ich lasse ihn einfach oben, ist eh gut wegen der Blutreinigung.
Bla. Das war zu viel für mich. Und dann habe ich alles zugeknöpft. Zuerst habe ich noch meine Bluse habe ich noch ganz lässig aufgekrempelt gehabt, oben den Kragen offen gehabt und alles auf Lesikowski. Ja, nachdem der den Blutegel auf dem Fuß gehabt hat, habe ich mir alles bis nach ganz oben zugeschnürt. Und bin dann wieder heimspaziert.
Was ist ein Matschvulkan?
Also das gibt auf Malaysien oder Borneo gibt es irgendwie on die zwischen 15 und 20 von diesen Matt-Volcanoes. Und das ist im Endeffekt im Grunde aufgebaut wie ein normaler Vulkan. Nur gibt es da kein Magma, kein Lava, sondern Matsch. Das heißt, im Untergrund hast du einfach sehr viel Matsch und so Gasvorkommen.
Witzig.
So Schwefelgas. Und der kann halt auch manchmal ausbrechen. Und er hat uns dann erklärt, dass das letzte Mal ist das im September passiert, also letztes Jahr im September. Und das dauert dann ungefähr 10, 20 Minuten. Mhm. Dann bricht er aus und dann kommt halt einfach sehr viel Matsch außer. Und der ist nicht heiß, sondern der ist eher so lauwarm. Aber trotzdem kann da in sehr kurzer Zeit halt sehr viel Matsch rauskommen. Und da gibt es eben am Randgebiet von diesem Vulkan gibt es so eine Aussichtsplattform, die normalerweise 6 Stockwerke hat. Und nach dem Ausbruch waren es dann plötzlich nur noch 5.
Ui.
So, das heißt, das waren schon 5 bis 6 Meter Matsch, die dann plötzlich nach dem Ausbruch mehr da dort waren.
Na, witzig. Aber bleibt es liegen oder rinnt es am Berg runter? Oder wie funktioniert
das? Also das ist alles sehr flach, aber das breitet sich dann trotzdem aus auf die ganze Fläche.
Und wird flacher und so.
Und genau, wird flacher, trocknet dann. Und also alle Bäume, die mit dem in Berührung kommen, die sterben sehr langsam. Weil,
wegen dem Schwefel wahrscheinlich.
Genau, wegen dem Schwefel und allem. Aber es zieht dann die Tiere an, weil da auch so Mineralvorkommen sind. Das heißt, die Tiere mögen diesen Vulkan ganz gern, weil sie dann dorthin gehen, sich entweder diesen Matsch als Insektenschutz überall hinschmieren oder
eine Schlammpackung für frische Augen.
Oder dass sie dann das eben wie so ein Salzstein einfach ablecken.
Also wenn du jetzt keine Angst vor Blutegeln hast, wäre es wahrscheinlich für die Haut genial, die da einmal drin zu wälzen, wie so ein Schweinchen oder so ein Schlammengel
genau,
zu machen.
Genau, das macht man dann auch. Er hat dann gesagt, normalerweise greift man dann dort in diesen Matsch einfach rein, schmiert sich das ins Gesicht, aber es war eben Teil der Safari, dass wir das dann später einfach in der Lodge dann macht. Das heißt, die gehen da alle paar Tage wahrscheinlich hin, holen sich so einen Kübel voll Matsch und tragen den dann in die Lodge und dann kann sich dort jeder bedienen und sich das überall hinschmieren.
Und habt ihr das gemacht? Habt ihr Matschpackung gemacht?
Haben wir dann gemacht.
Witzig. Ja, das ist cool. Matschvulkan habe ich noch nie gehört.
Ja, wir haben das davor auch nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt.
Aber voll schön zum Anschauen, weil der brodelt dann so ein bisschen vor sich hin, wie so ein Suppentopf auf Stufe 2. Und dann kannst du einfach zuschauen, wie der so ja, halb aktiv vor sich hin werkelt, dieser Vulkan.
Sehr
aber
cool.
Gefährlich ist natürlich nicht, Gott sei Dank.
Sehr cool.
Es hat ein bisschen was von so einer Mondlandschaft, weil es ist dann alles so getrockneter, graue Fläche.
Und so mit Rissen drinnen und so.
Genau, alles in einer Farbe und alles so, wie man es halt eigentlich nicht kennt. Weil wenn man Gatsch sieht, dann ist es irgendwie, weiß nicht, im Wald, es ist
viel
braun
grüner.
Und da ist es,
ja
genau, und da ist es alles so grau. Also das wirkt
witzig.
Ein bisschen wie so eine Mondlandschaft.
Cool. Ja, beeindruckend, was es für andere Landschaften überhaupt gibt auf der Welt. Gell? Das ist immer schön, wenn man so weiter reisen tut.
Das stimmt.
Ja, cool. Das heißt, es klingt total harmonisch. Es ist überhaupt nichts Arges passiert auf eurer Safari, oder? Alles tutti.
Es ist, was haben wir denn noch erlebt? Lass mich kurz überlegen. Ja, dann haben wir halt viele Ausfahrten gemacht mit dem Jeep.
Ja.
Von Nachtausflügen. Dass wir die Nachtaktivitäten mitbekommen, bis zu Morgenwanderungen, die übrigens auch sehr cool war, wo wir den, ich bin so schlecht im Merken, was haben wir für einen Affen gesehen?
Das war da, also ich weiß immer nur die englischen Begriffe, weil der Guide das halt einfach nur auf Englisch erklärt hat, aber das war der Grey Leaf Monkey. Genau, also den haben wir gesehen. Was wir eigentlich sehen wollten bei der Morgenwanderung, waren die Gibbons. Also die sind scheinbar. Das wissen sie, dass die in der Gegend vom Camp unterwegs sind in der Früh. Und was da passiert ist, dass die Anführerin der Truppe von den Gibbons sucht sich dann einen Platz zum Essen. So, das heißt, die Gibbon-Mutter sozusagen schwingt sich durch die Bäume und sucht einen Platz zum Essen und gefolgt von allen anderen dieser Truppe. Und das sind dann so eine Gruppe von ungefähr 10 Gibbons und dann siehst du halt immer den ersten von einem Baum zum anderen springen und dann weißt du, aha, wenn der erste jetzt kommt, dann bleibe ich stehen und dann kann man warten, bis alle anderen da dann nachfolgen.
Okay.
Und das war dann eben ganz cool. Und dann währenddessen hat dann unser Guide gesagt, aha, Moment, da ist noch ein zweiter und schaut dann mit seinem Fernglas, weil natürlich hat der Guide auch Fernglas mit, und spottet dann, schaut immer dumm und dann sagt, aha, da drüben ist noch ein Affe, dieser Grey Leaf Monkey, und das ist scheinbar der seltenste von diesen dieser Affenart. Da gibt es eben den braunen, den roten und den grauen. Und der graue ist scheinbar der, den man am seltensten zu Gesicht bekommt.
Mhm. Ich habe gerade nachgeschaut, das heißt grauer Langur-Affe, aber das sagt mir auch nichts tatsächlich. Und die Erwachsenen sind grau und die Babys sind orange, sagt das Internet noch. Das ist die Besonderheit.
Das hat der Guide bestimmt auch gesagt.
Ja, wahrscheinlich. Da war ich noch sehr müde in der Folge. Aber was auch irre war, weil wir haben ja da mitten in der Stadt haben wir ja auch eine irrsinnige Hitze. So, wenn es regnet, weiß man mittlerweile, ist es einen Tag wieder viel wärmer als der Vortag war. Und der Regenwald ist, also ich habe mir das gar nicht vorstellen können, aber die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit sind einfach so unfassbar brutal, weil, also als wir da eine Wanderung gemacht haben, sind wir nach 10 Minuten ausgeronnen. Also das ist eben noch nie mein Leben so sehr geschwitzt bei einer, ich nenne es mal Wanderung, aber es war ein Spaziergang mit ein bisschen einer Steigung. Aber im Regenwald ist das so unfassbar brutal. Also wirklich? Du musst nicht einmal aus dem Zimmer gehen. Im Zimmer allein hat es auch schon eine Luftfeuchtigkeit. Da haben wir ein Buch liegen lassen. Das hat sich sofort aufgezogen. Also das kannst du eigentlich schmeißen, wenn du das 2 Stunden liegen lässt. Aber dann, nachdem man halt durch den Regenwald spaziert, wenn es ein bisschen nieselt oder halt da gerade am Trocknen ist, es ist ganz, ich kann das gar nicht beschreiben, aber die Hitze und die Temperatur oder alles, was das Klima ist, einfach, kannst du das beschreiben? Es ist nichts, also, was man kennt, auf jeden Fall.
Es ist so, dass im Regenwald, da es halt beinahe täglich zumindest ein bisschen regnet, ist die Luftfeuchtigkeit im Wald dann fast immer um die 100. Mhm. Das heißt, es ist dann wirklich so, dass du, es ist ein bisschen wie das Dampfbad, dieses 40 Grad Dampfbad in der Therme, wo du halt reingehst und allein vom Nix tun. Schwitzt du einfach.
Schwitzt, ja.
Und so wie dieser Morgenspaziergang, der war nicht hügelig, da ist es einfach gerade ausgegangen. Aber selbst wenn du stehst und einfach nur die Kamera bedienst und die Kamera, unser Objektiv hat dann um die 900 Gramm gehabt und allein das hin und her zu bewegen, ist dann so schweißtreibend, dass man sich denkt, was zur Hölle passiert da eigentlich? Also warum schwitze ich jetzt so? Also meine Brille ist, sobald du das Objektiv bewegst, die Brille beschlagt sofort, weil du einfach instant schwitzt. Das ist so heftig.
Das ist echt ärgstens. Ja, da muss man mal umgehen damit, mit dieser Temperatur, also mit dem Klima, gell? Da bist du ja nur erschöpft. Also das ist ja alles dann auch anstrengend den ganzen Tag.
Und du bist den ganzen Tag überhitzt, was es für den Körper auch nicht wirklich besser macht. Ja, also selbst wenn du keine Locken hast, hast du spätestens noch einen Regenwald, hast du wirklich arge Locken.
Überall Locken.
Außer ich.
Ja, nein, dein Bart hat sich ein bisschen gelockt da auf der Seite. Ja,
stimmt.
Moustache in the making. Ja, aber genau, das war dann die erste Safari. Dann sind wir weiter zur zweiten, aus dem Regenwald zum Fluss, die River Safari. Und dort haben wir von sehr kleinen Babykrokodilen bis zu, wie groß war der, 3-4 Meter Krokodil, der uns ein bisschen vor die Linse gesprungen ist. Und da haben wir so Ausflüge gemacht, waren dann ebenfalls in einer Lodge untergebracht, wo ich zuerst noch gedacht habe, boah, ist das cool, da ist ja alles abgedichtet, da konnte überhaupt gar nichts reinkommen. Und immer wenn man in die Hütte reingegangen sind, haben wir immer genau eine Sekunde dafür eingeplant, nämlich ganz dicht aneinander gequetscht, weißt du, alle Lichter ausgeschalten. So, Tür auf, Tür zu. So, da haben wir schauen müssen, dass wir da eine huschen. Und dann, das haben wir eigentlich relativ gut hingekriegt, aber dann haben wir vor der ersten Nacht, haben wir Bananen mitgehabt, so kleine Bananen, und die haben wir dann offen im Zimmer liegen lassen, während wir essen gegangen sind. Und dann kommen wir zurück, haben wir vorher noch eine Banane gegessen, kommen wir dann zurück und auf einmal ist da so eine riesengroße Kakerlake, die gleich groß war wie die Bananen. Vielleicht übertreiben wir jetzt. Aber eine riesengroße Kakerlake, schau nicht so. Haben wir auf jeden Fall auf der Banane gesehen. Hä? Und wo ich immer gedacht habe, bitte entferne diese Kakerlake aus dem Zimmer, ist der Kevin einfach davon gerannt.
Hat okay, einfach keine Lake Endgegner vom Kevin.
Also der Frontgrund jetzt nicht. Ich denke mir dann immer, ich muss jetzt eine Taktik finden, um zuerst mal die Kakerlake von der Banane zu trennen, weil ich muss jetzt...
Nein, die Banane ist tot, weg mit der Banane.
Ich muss jetzt schauen, dass die Kakerlake irgendwie von der Banane weggeht.
Geschenk
und dann gleichzeitig denke ich mir, so, wie kriege ich die weg? Aber die Kakerlaken können ja fliegen auch. Also,
oh Gott!
Weil bei einer Spinne ist noch so, wenn ich die jetzt anstups, dann krabbelt die halt irgendwo hin. Aber bei der Kakerlake ist so, wenn ich die jetzt anstups, was ist denn, wenn die immer direkt ins Gesicht fliegt?
Wow. Und die Strategie war einfach Verzweiflung in seinem Gesicht. So, das war seine Strategie. Und Gott sei Dank habe ich nicht bedacht, dass dieses Tierchen fliegen kann. Weil sonst hätte ich die auch nicht entfernt. Das war ich genauso, das heißt, davon gelungen.
Du hast die Banane und wups, Banane und Kakerlake raus aus dem Zimmer.
Ja, ich habe das alles in Mistkübel eingetütet. Inklusive Banane und Kakerlake, und die hat der Kevin Haus gebraucht. Mhm. Heile. Und dann haben wir in der Nacht aber noch eine zweite Kakerlake gehabt, die dann aber verschwunden ist.
Angenehm, oh. Angenehm, so eine verschwundene Kakerlake.
Boah, ich habe mir nur noch die Ohrenbugs reingetan und wollte einfach nichts mitkriegen. Ich wollte nicht wissen, wo diese Kakerlake ist oder was da noch alles im Zimmer ist. Weil dann haben wir gesehen, bei der Tür, wir haben zwei Türen gehabt, eine zum Balkon und eine zum, also in den Innenhof oder wie heißt das, zur anderen Seite Haus, den Haupteingang. Und da war einfach so ein Schlitz unter der Tür. Mhm. Ja. Das heißt, sogar ein Babykrokodil wäre da durchgekommen. Ohne Witz.
Also ich finde, Kakerlaken sind echt das ekelerregendste Gefiech auf der Erde. Ich weiß nicht, also ich habe nicht alle Tierchen durch, aber es ist so far sozusagen. Und definitiv Stockerlgewinner von Abartigkeit.
Also Spinnen sind dann eigentlich... Ich denke, bei den Kindern hier nur krabbeln, die tun ja eh was Gutes.
Na, Spinnen machen mal nichts, lustigerweise.
Du ja Glas drüber, Postkarten drunter und dann begleite die noch draußen. Aber die Kakerlake ist so, was zur Hölle mache ich jetzt mit der?
Aber nur bäh.
Echt
bäh. Das war so mit das Schlimmste, das war wirklich schlimm. Weil du nicht gewusst hast, was passiert jetzt in der nächsten Nacht. Was starte ich an in der Nacht? Mhm. Keine Ahnung, irgendwas ist sicher da, aber eigentlich will ich es gar nicht sehen.
Und wie war die Schlafqualität? Also habt ihr immer gut geschlafen oder war es dann bei der River Safari dann vorbei mit dem guten Schlaf?
Also ich finde, es ist gegangen, indem man einfach wirklich seine Ohrenbugs reintut. Dann blendet man mal alle Geräusche aus, weil eigentlich sind die Geräusche das, was die wach halten würde. Mhm. Weil sehen tust du nichts. Das heißt, man zieht die Decke, auch wenn man schwitzt, man muss sich die Decke bis zum Hals ziehen. Die Ohrenbugs eine und dann einfach liegen bleiben und in der Nacht beim Aufstehen Licht einschalten, aber nicht zu genau schauen.
Keine Pipi-Pausen machen sozusagen.
Genau.
Das schon, das darfst du machen, aber auch wenn man sich angreift, also normal berührt, berührt man sich ja in irgendeiner Form in der Nacht. Nicht im Regenwald, nicht im Dschungel. Einmal hat mich der Kevin angegriffen, also einfach wenn man es halt tut. Hey, mich hat so gezaubert. Ich habe gedacht, da ist jetzt, weißt du, er berührt mich so langsam, einfach nur um zu sagen, dass ich mich jetzt nicht bewegen soll, dass da jetzt irgendwo ein Tier ist.
Oh Gott.
Ja, es war natürlich nichts. Aber ich habe nicht damit, also ich habe gedacht, es ist irgendwas ganz Dramatisches in unserem Umfeld.
Die Kakerlake berührt, die hast du gedacht.
Ja, stell dir vor.
Dabei ist es dann mehr so ein antippen, schau kurz, also nicht keine Ruckart in Bewegung, weil da sitzt zum Beispiel ein Vogel, den musst du anschauen und man darf da nicht so laut sein und dann macht man halt nur so eine ganz sachte Berührung, so um zu sagen, Achtung, da drüben ist was. Und dann hat sie da mal ein bisschen in die Luft geschleudert und da gesagt, bitte ab jetzt, wenn wir unterwegs sind, sag vorher Bescheid zumindest.
Kenn dir deine kleinen Tipps bitte an.
Entweder voll fest angreifen oder gar nicht.
Ja, aber wirklich. Aber die erste Nacht war jeweils ganz schlimm in den Unterkünften, haben wir wenig geschlafen oder ich zumindest. Aber dann ist da eh wurscht. Dann gewöhnt man sich so langsam an die Gegebenheiten, würde ich sagen.
Mhm. Ja, aber sehr cool.
Und es hilft zu wissen, dass man nicht in einem Baumhaus sind wie du. Das mal warst. Da kommt jetzt kein aggressiver Affe einer zu mir.
Ich habe auch keine Ohrenbugs mitgehabt. Das war echt auch keine gute Idee tatsächlich. Aber was wollte ich jetzt sagen? Eure Bilder, genau, wenn man da Bibi auf Instagram unter @bibi.moser folgt, alle wissen, was für wunderschöne Naturaufnahmen ihr gemacht habt. Das heißt, ihr habt ja wirklich ganz, ganz viele Vogelarten gesehen und Äffchen und Krokodilchen haben wir gesehen. Also das ist schon super beeindruckend, was ihr da alles vor die Linse gekriegt habt.
Ja, und der absolut schönste Moment war dann, dass wir, also direkt an Weihnachten, da waren wir ja auf dem, am Fluss, und dann haben wir plötzlich so, wie sagt man das von Elefanten, so Tröten, ist es ein Tröten? Ja. Ein Tröten. Ein Tröten aus der Ferne gehört. Und da haben wir schon gewusst, okay, eigentlich war es von vornherein nicht klar, natürlich, ob wir jetzt Elefanten sehen werden oder nicht, aber das war so auf unserer Bucketlist, dass wir die unbedingt sehen wollten, weil das einfach sowas Besonderes wäre. Mhm. Und dann hörst du plötzlich dieses Tröten und dann fahren alle Boote in diese Richtung und auf einmal waschen sich da die ganzen Elefanten.
Das war zuerst so süß.
Siehst sie noch in der Lichtung, weißt schon, dass sie direkt am Fluss vorbeispazieren, noch hinter den Bäumen, und dann siehst du den Rüssel, den sehr großen, schweren Körper, wie sie halt vorbeitrampeln, und auf einmal schwimmen die dann vor dir durch den Fluss, sind nämlich ganz gute Schwimmer, und steigen dann auf der anderen Seite vom Fluss steigen dann wieder raus. Dann super waschen cool. Sie das Kind, waschen sich gegenseitig, sprühen da Wasser in die Luft. Also das war schon, ich glaube, eines der definitiv besonderen Momente im Regenwald.
Es ist das so ein erhabenes cool. Gefühl, oder? Das ist so ein bisschen Pocahontas oder, oder so. Avatar-Moment, wo man so eingeordnet wird in die Nahrungskette und eigentlich nur kleiner Schiss
ist. Es ist dann so arg, wenn man dann gerade solche großen Tiere sieht, die man, normal kennt man das halt entweder aus dem Fernsehen oder aus dem Zoo. Mhm. Und das dann aber wirklich in der Natur zu sehen, ist einfach nochmal so ein paar Levels drüber, finde ich. Mhm. Das ist dann einfach in dem natürlichen Umfeld zu sehen, wie die sich verhalten, das ist schon was ganz Besonderes, finde ich.
Ja. Ja, es ist wirklich magisch. Also es war für mich damals auch magisch, wo man die Tiere in echt sieht, und das ist, ja. Da geht dann ein bisschen das Herz auf und gleichzeitig wird man traurig, wenn man weiß, was auf der Welt alles los ist und wie sehr die Lebensräume von solchen Tieren bedroht sind. Und ich finde, wenn man es dann einmal in echt sieht, dann schnürt es an das Herz noch ein bisschen mehr zu. Also wenn man.
Und da hat er der erste Guide hat uns da erzählt das Sumatra-Nashorn. Mhm. Und das ist eben auch sehr, sehr bedroht, und da ist eben ich glaube, das war 2019, ist dann das letzte Sumatra-Nashorn auf Borneo gestorben. Mhm. Das heißt, die haben davor, waren sehr viele davon auf Borneo, das war da heimisch, und dann eben durch die Lebensraumzerstörung, weil sie da sehr viele Ölpalmenplantagen haben. Das heißt, das wird halt dann, der Regenwald wird gerodet, und dann baut man dort die Ölpalmen an. Mhm. Weil diese Ölpalmen wachsen sehr schnell, man kann noch, ich glaube, nach 7 Monaten kann man schon ernten, und man kann, bis der Baum 20 Jahre ist, kann man den halt fast jedes Jahr sehr gut ernten, weshalb da sehr viel von diesen Plantagen sind. Und diese Früchte kann halt erstens einmal, können nur wenig Tiere davon essen, und wenn dann aber welche dort sind, dann kommen halt die Besitzer der Plantagen und erschießen die dann vielleicht eben.
Und bei uns im Westen kommt nur ein kleines Sticker auf der Schokolade an, wo drauf steht Palmöl frei. Und wir denken uns, ja, keine Ahnung, mal wurscht, weil wir ja gar nicht wissen, was für Konsequenzen das hat. Das ist einfach eine seltsame Welt teilweise mit dem Großwerden von der Welt, mit dem Zusammenwachsen dieser globalen Zusammenhänge, können wir das gar nicht mehr durchblicken, was für Auswirkungen wir da täglich auslösen. Ja.
Aber genau, dann zur Safari, dann ist die Safari vorbei gewesen, waren einmal sehr traurig, und das muss ich jetzt auch noch kurz erzählen, da sind wir nämlich ins Resort weiter, um zu entspannen, und dann haben wir am zweiten Abend oder an irgendeinem Abend haben wir eine Nachtwanderung gemacht, das heißt, die haben neben dem Resort, neben den Hotels, haben sie einen ganz normalen Wald.
Ja, wo immer noch auf Borneo seid, oder? Ja.
Weiß ich nicht, ne?
Ja, immer noch.
Ja, immer noch auf Borneo. Und dann machen wir diese Nachtwanderung. So, mir nix, dir nix. Ich war eh kurz davor abzusagen, weil es geregnet hat. Aber dann haben wir es dennoch gemacht. Und es war schlimmer als beide Safaris zusammen. So vom Gefühl. Weil da sind wir im Wald drin, spazieren da, mir nix, dir nix. einfach durch den Wald. Und dann zeigt die Frau Guide uns mit ihrer Blaulicht-Taschenlampe, zeigt uns, wie viele Skorpione da nicht neben uns sind.
Oh.
Weil Skorpione leuchten, schimmern grün. Na, leuchten halt einfach, also wenn man sie...
Unter Schwarzlicht leuchten sie.
Ah, Schwarzlicht, ja. Die leuchten dann und plötzlich neben so einem ganz normalen Baum links und rechts von dir, ich weiß nicht, wie viele hunderte Skorpione waren da drin.
Also da waren sehr viele in jeder, also das, man muss sagen, das waren sehr, sehr kleine Skorpione. Also da war so die wahrscheinlich der ganze Skorpion war ungefähr so Daumennagel groß.
Nur die wir gesehen haben.
Die wir gesehen haben. Und in jeder, also von diesen Holzpfeiler war in jeder Ritze, die man so kennt, diese ganz kleinen, hast du überall so die zwei kleinen Scheren außer Leichten gesehen vom Skorpion. Gott.
Und sie hat gesagt, das ist wie so ein Bienenstich, kann man sich das vorstellen, wenn man gezwickt
wird. Okay, das ist aber beruhigend. Okay.
Also. Ja. Und dann spazieren wir ein bisschen weiter und dann sagt sie uns, oh, da ist ein Tarantel. Riesengroße Spinne, die da einfach am Ost sitzt.
Oh Gott.
Ich war plötzlich überhaupt nicht mehr entspannt. Und dann erzählt sie irgendwas von, war das ein Python?
Die Speikobra.
Ah, ja.
Was?
Und dann habe ich sie gefragt, ob sie das schon jemals gesehen hat. Dann sagt sie, ja, ja, klar. Echt, denn wir spazieren da im Dunkeln, da durch, was?
Ein toller Ausflug.
Und dann habe ich mir, war ich auch wieder sehr lässig, weil ich dachte, es wird nichts passieren. Und dann nach der Aussage habe ich mir wieder alles zugeknöpft, was ich nur gehabt habe, alles lang gemacht. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, dann war ich eh schon versessen in die Gefahr auf linker und rechter Seite, weil es war einfach viel zu schlimm von mir. Ich habe geschwitzt, ohne dass ich mich bewegt habe. Aber nur Angstschweiß des Todes. Und dann gehen wir bei so einer Pflanze vorbei und dann habe ich auf einmal einen Stachel im Fuß. Ja, dann war es sowieso vorbei.
Ein Stachel im Fuß unten auf der Sohle?
Nein, im Wadel, also da irgendwo in dem Wadelbereich. Haben wir gedacht, ja, jetzt ist es soweit.
Jetzt ist es vorbei. Hier. Ich lege mich hin.
Echt? Die Safari habe ich überlebt. Und jetzt, wo ich im klassischen Wald bin, neben einem Ressort, wirklich, jetzt hat es mir das Gift eingeschossen. Ja, das war natürlich nur eine Pflanze, die ich dann entfernt habe.
Es war nur ein Kaktus. Okay, cool.
Aber da kommen dann natürlich andere Gedanken.
Ja, freilich. Als Skorpionstachel, aber einer von den Orgen natürlich.
Na, ja, schier. Ja.
Man geht schon durch. Bestattung hat man eher als Kunden, da kann man sicher ein bisschen einsparen.
Ja. Vielleicht fliegen sie die gratis ein.
Boah. Hey, das war ein Erlebnis.
Du hast einmal eine Story gepostet auf Snapchat, wo du komplett ausgerastet bist und gesagt hast, das war das Schlimmste, was ich je getan habe. War das die Nachtwanderung?
Oh. Nein, das war tatsächlich.
Stimmt, es gibt noch schlimmere Sachen. Bitte, warte, ja.
Das war tatsächlich eine. Das war am Ende von der Safari, also am letzten Tag, Teil des Programms. Und zwar gibt es da in der Nähe von dem Camp, wo wir waren, die Gomatong Caves. Also, das sind so Höhlen und die werden halt hauptsächlich dafür verwendet, um. Dort brüten die Schwalben und dann bauen sie da die Nester. So. Und diese Schwalbennester, die ernten sie dann. Weil das so eine traditionelle chinesische Medizin ist.
Okay.
Super fragwürdig. Man verwendet die, weil die Schwalben aus Speichel die Nester bauen. Das heißt, die ernten dort diese Nester ab, ganz hoch, so 50 Meter oben mit Seile und Leitern. Stehen dann die Leute oben und ernten dort die Vogelnester. Und auf jeden Fall ist am Boden von diesen ganzen, von dieser Höhle, ist alles voll mit Guano. Und Guano ist Vogelkacke und Fledermauskacke. Dann gibt es so einen Holzpfad hinein, also aus Holzbrettern und fauliges Holz und Exkremente von Tieren zieht dann sehr viele Kakerlaken an.
Oh Gott.
Und mit sehr vielen Kakerlaken meint man wirklich sehr, sehr viele. Also man steht zuerst noch draußen, wo so ein bisschen
aber
in der Sonne
das
ist.
Das kennt die, glaube ich, nicht. Geht man dann drüber über die Kakerlaken?
Man geht dann drüber, ja. Also man steht am
dieses
Anfang,
Geräusch, glaube ich.
Am Eingang stehst und denkst, ach, so wild ist es nicht, wie der Guide jetzt vorher gesagt hat, dass da so viele sind. Und dann gehst plötzlich den Weg weiter und dann schaust du links und schaust rechts und denkst da irgendwie, man sieht sehr viel Bewegung und dann ist irgendwann wo du denkst, ich bräuchte jetzt vielleicht das Glander vom Weg. Nein, das brauchst du nicht, weil auf dem Glander ist einfach alles voll mit Kakerlaken. Du siehst einfach das gräuliche Holz plötzlich nicht mehr, sondern du siehst einfach nur noch braun. Braun von den Kakerlaken.
Und was schaut man sich in der Höhle an? Warum gehe ich den Holzpfad? Ist da der Kelch der Erleuchtung? Oder?
Leider nicht. Nein, es gibt tatsächlich nur Kakerlaken und Vogelnester und Kacke zum Anschauen.
Du weißt ja gar nicht, auf was du dich einlässt. So auf dem Programmpunkt steht, wir fahren jetzt zu einer Höhle. Wir schauen uns eine Höhle an. Was ja
denkst du, cool ist. Sache. Fledermäuse, cool. Höhle, ich bin dabei.
Höhlen sind eigentlich so Tropfsteinhöhlen. Also alles, was so Höhlen ist, ist einfach auch die Batu Caves, wo wir mal waren. Es ist einfach, ist eine Höhle, kannst du da anschauen. Und er weiht die eigentlich gar nicht ein, weil er dann sagt, zieht er halt Wanderschuhe an. Und er hat sich aber auch nicht zugeschnürt bei sich. Er spaziert da wie so, keine Ahnung, wie halt ein Einheimischer so spaziert, so halb botschert halt. Und dann sage ich, habe ich halt meine Laufschuhe an, Blutengelsocken brauche ich nicht, keine Ahnung, Gott sei Dank habe ich lange Hosen an. Aber du weißt nicht, auf was du dich einlässt. Und dann bist du halt auch schon vorgewandert, da wanderst du einmal 20 Minuten, bis du bei der Höhle bist. Mhm. Und dann stehst du beim Eingang und dann weiht er dich halt immer noch nicht ein. Da sagt er nur, du hast deinen Helm auf, wegen der Vogelkacke. Und wenn du hinaufschaust, halt mal wie so ein Schild, wie heißt das? Wie so ein Schild halt.
Mach so einen Indianer-Move.
Über die Augen, dass da halt, weil Vogelkot in den Augen brennt halt sehr. Deswegen.
Gut zu wissen.
Deswegen halt mal die Hand so. Und dann das ist das Einzige, was er dir halt instruiert. Und dann gehst du halt weiter und dann siehst du halt, der Gestank ist bestialisch. Wirklich, wenn du in die.
Aber du gehst da rein, eine halbe Stunde, drehst um und gehst wieder raus, eine halbe Stunde.
Nein, du kannst da Kanzel gehen. Das heißt, du kannst einmal rundherum gehen, an der Felswand entlang. Und es war ganz, ganz schlimm, weil du spazierst auf einem Kakerlakenteppich.
Dieses Geräusch,
unter dir.
Mir kriegt eine Ganzelhaut von dem Geräusch. Das ist so ekelig. Ich bin einmal als Kind auf eine Kakerlake gestiegen im Urlaub. Und das war
du. Aber nur eine.
Nur eine. Und ich erinnere mich heute noch an dieses Gefühl der Konsistenz und an dieses Geräusch. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr geht eine halbe Stunde durch das Geräusch, vielleicht nimmt es irgendwann ab, aber ich glaube, ich würde.
Es werden immer mehr. Und unter dir Kakerlaken, links Kakerlaken, rechts Kakerlaken und ist aber rechts daneben die Felswand. Da ist dann der allergrößte Tausendfüßler mit, ich weiß nicht, das war so ein ekelhaftes Tier, das ist ein Tausendfüßler, das hast du in deinem Leben noch nie gesehen. Der ist behaart, dieser Tausendfüßler.
Der hat eine eigene Postleitzahl, der Tausendfüßler. Ja.
Und da ist nicht nur einer, da sind Tausende von diesen Tausendfüßlern. Ja. Und wenn du das alles multiplizierst, dann stellst du, also da geht es dann durch bis zu die Knochen. Und dann spazierst du da rundherum, dann fängt der Guide plötzlich an, irgendeine Geschichten zu erzählen und bleibt stehen. Ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Das gibt's. Spazier
als weiter. Als wärst am normalsten Pfad der Erde. Gell? Jetzt schauen wir nochmal nach links.
Und wir währenddessen schon, haben wir verstanden. Können wir weitergehen?
Boah.
Habt ihr noch Fragen? Nein, wir haben keine Fragen. Einfach nur raus. Und dann war auf der anderen Seite, wo der Weg blockiert, weil die Arbeiter halt natürlich da waren und haben das ein bisschen abgesperrt. Und dann sagt er, sollen wir den Weg wieder zurückgehen?
Nein!
Nein! Ist mir egal, wie ich da drüber oder drunter komme. Wir gehen dann nicht mehr zurück. Na!
Also es ist ja gemein gewesen, dass je weiter man geht, desto mehr werden die Kakerlaken. Das heißt, irgendwann bist du bei dem Punkt, wo du mehr als die Hälfte hast und dann wird es erst
dann
richtig
schlimm. Dann kannst du nicht mehr zurück. Oh Gott.
Ja. Und dann schaust du so rechts vom Weg und du denkst, der Boden schaut aber komisch aus da drüben. Und dann fällt dir auf, das ist gar kein Boden, das sind so viele Kakerlaken auf einem Haufen, dass du denkst, dieser Boden bewegt sich so in so einem komischen Muster.
Ganz das schlimm. Hat ein bisschen was von Dschungelcamp, finde ich, so diese Prüfungen. Wenn man dann durch durch so Kakerlaken warten muss, es hat ein bisschen Dschungelcamp-Feeling.
Das stimmt, ja. Also ich glaube, wir können auch sagen, wir sind definitiv keine Kandidaten fürs Dschungelcamp.
Nein. Es war die ekelhafteste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe. Mhm. Also das würde ich niemandem empfehlen, in diese Höhle zu gehen. Und also das kann man echt gern auslassen. Und ich glaube, hätten wir diese Aktivität vor der Safari gemacht, ich hätte panische Angst gehabt in der Nacht, was die Kakerlaken wirklich kennen.
Mhm. Stimmt, ja.
Ich glaube, mich hätte es eher beruhigt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt gerade so viel auf den Haufen gesehen habe und draufgetreten bin, dann macht mir eine nichts mehr.
Ah, das hätte ich aber gern gesehen, wie du da die Kakerlake von den Bananen entfernst.
Also, Bibi,
jetzt redet er, was? Jetzt?
Deine Heldinnentat war das mit der Kakerlake, oder? Weil du hast ganz am Anfang vom Podcast gesagt, du hast den Kevin vom Tier gerettet. Das war die Kakerlake, vor der du ihn beschützt hast.
Versteh. Die Kakerlake, ja.
Ja, wow.
Na, das war somit das Schlimmste, was wir erlebt haben. Schlimmer als im Dschungel selbst. Hätte ich mir nicht gedacht, dass so viel Kakerlaken so viel Ekel in mir auslösen. Aber doch, war so.
Überrascht mich nicht, aber ja.
Also es war vom Fazit her, hätte ich mir gedacht, dass im Dschungel sicher mehr von diesen Krabbeltiere sind, als es dann tatsächlich waren. Und deswegen war ich dann danach sehr geschockt über diese Höhle, weil ich mir gedacht habe, das ist so arg, also richtig, richtig arg, was da war.
Da kannst du eigentlich nichts dazu sagen. Also eigentlich gehört die Höhle einfach nur zugesperrt. Hey, ja. Liebe Kakerlaken, liebe Schwalben, liebe Fledermäuse, die gehört euch. Nehmt sie, wir brauchen gar nichts davon.
Vor allem ist es gemein, weil man denkt am Anfang, wenn man das Programm liest, dass man dorthin fährt, um die Vögel und die Fledermäuse zu sehen. Mhm. Weil das ist so das, wie sie es beschreiben. Und im Endeffekt fährst du dorthin, um in die Leute zuzuschauen, wie sie diese Schwalbennester ernten. Und da denke ich mir, das kann man sich einfach zu 100% sparen. Das muss man nicht sehen. Das ist nicht, ist nicht so spektakulär.
Ja, das glaube ich euch. Sag, und ihr Lieben, geht es euch jetzt auch so? Ihr habt jetzt so viele Eindrücke gesammelt in Georgetown, aber auch speziell auf den Safaris auf Borneo, dass das immer so langsam sickert und ihr euch erst jetzt im Nachgang irgendwie bewusst werdet, was ihr für großartige Momente habt live sehen können? Oder also ist das so, dass das so nachsickert?
Also ich find schon. Man ist irgendwie während der Zeit so drinnen in dem Ganzen, dass man dann irgendwie immer erst ein paar Tage danach nochmal reflektiert und sich denkt, boah, das war eigentlich schon ganz schön cool, was wir da erlebt haben. So es war irgendwie so die ersten paar Tage während der Safari, ist man so, da sind so viele Eindrücke, die auf die einprasseln, du hast irgendwie gar keine Zeit, das wirklich zu verarbeiten. Und erst im Nachhinein, dass man dann, wenn man dann die ersten paar Tage mal von der Safari wegfahren, dass man sich dann denkt, boah, das war schon eine ganz schön arge Zeit eigentlich, was man da alles gesehen hat in der Natur und welche Tiere man da eigentlich zu Gesicht bekommt, das ist schon ganz schön arg.
Und vor allem jetzt habe ich die Fotos umgespeichert von Speicherkarten auf Laptop. Es ist immer kurz bevor man das Fotobuch macht und alles so ein bisschen vor sich hin sortiert, da siehst du auch erst einmal, hey, arg, wie viel Zeit haben wir da eigentlich verbracht? A, wir haben überlebt. B, wir haben eine sehr coole Zeit gehabt. Und das ist, wenn man die Fotos sieht, so im Nachhinein, auch wenn es jetzt noch nicht vorbei ist, aber die Fotos sieht dann, also das ist schon sehr, es geht dann schon sehr nahe, würde ich sagen.
Gut so, ja. Das
was
ist,
man da mitnimmt und was man erlebt hat. Das nochmal zu reflektieren.
Das geht tief, so eine große Reise, das glaube ich sofort. Ja, cool.
Absolut, ja. Na, voll schön. Also wir haben überlebt. Die Höhle war
freut
das
mich sehr.
Schlimmste, gefolgt von, was war noch schlimm? Ja, die Mitbewohner im Zimmer. Die waren anfangs schlimm, dann werden sie zur Gewohnheit. aber ja, war echt eine coole Zeit, eine schöne Erfahrung. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen in der Nebensaison. In der Hauptsaison würde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil da sehr viele Menschen sein könnten. Aber so wie wir gefahren sind in der Nebensaison, schaut euch das an. Super einfach cool. Mal die Natur erleben, alles was da lebt, was da in der freien Wildnis so herum ist. Also echt cool, genial.
Ja, cool. Vielen Dank, dass ihr uns da so teilhabt lassen. Und wie gesagt, @bibi.moser auf Instagram, da könnt ihr euch noch ein bisschen anschauen, was für Tierchen da dabei waren. Ich finde ja, die Elefanten und die Vögel sind so das, was mich am meisten beeindruckt, weil ja auch diese Farben sind so wunderschön. Gell? Allein die Bäume und die Natur, die Pflanzen, was die für Grüntöne aufweisen. Das ist einfach nur, ich habe übrigens einmal gehört, dass man zum Beispiel in Kenia, das ist ja ein Regenwaldland, dass da die Menschen ungefähr 30 verschiedene Begriffe für das Wort grün haben, wo wir ja nur quasi 5 oder so haben. Hellgrün, Smaragdgrün, Giftgrün,
dunkelgrün.
Keine Ahnung. Dunkelgrün.
Sind wir aber sehr einfallsreich, sagen wir doch.
Und in diesen Ländern, und da versteht man natürlich auch, warum es so viele verschiedene Farbtöne, Begriffe gibt, weil das, es ist ja, es allein der grüne Wald ist mit 15, 20 ja. Farben voll. Das ist super cool.
Da brauchst du den Kontrast gar nicht höher dran bei den Bearbeitungen. Also das passt. Lass es einfach Natur belassen.
Sehr
das
cool.
Das ist trotzdem kräftig genug. Na, so schön.
Und was passiert heute noch? Ihr seid jetzt kurz vorm Abendessen bei unserer Aufnahme, oder?
Genau, bei uns ist jetzt momentan 7 Uhr.
Ah ja.
Wir werden noch Abendessen gehen. Jetzt werden wir uns einmal ein Lokal raussuchen. Und dann, ja, wahrscheinlich wird nicht mehr so viel Zeit sein und dann geht morgen der Tag eh schon wieder weiter. Also klassischer Arbeitstag, ja, Arbeitsleben verhalten am Abend.
Ja.
Gemütlich durch die Stadt ziehen und dann schlafen gehen.
Was mir jetzt noch einfällt, wegen die verschiedenen Farben und Vögel, wir haben bei der zweiten Safari eine Dame getroffen aus Australien, die dann gesagt hat, ja, bei uns gibt es ja auch recht viele Vögel. Und sie war eigentlich sehr enttäuscht, wo sie nach Borneo gekommen ist, weil die Vögel, die sind eigentlich ein bisschen langweilig. Und ich habe gedacht, so, was zur Hölle habt ihr für Vögel in Australien, dass euch das langweilig vorkommt?
Das heißt, das wird dein nächstes Land, Kevin, wenn du Vogelliebhaber bist.
Vielleicht, ja. Also scheinbar ist er nach Recherche herausgefunden, dass in Australien der älteste Regenwald der Welt ist.
Aha.
Und da ist Borneo wohl eher nur auf Platz 2 oder 3.
Mhm.
Aber auf jeden Fall ist scheinbar Australien das Land der Vögel.
Na cool. Ja, von Australien kann man viel lernen. Ich habe bei meiner Safari in Südafrika auch jemanden aus Australien getroffen und das waren die, die von den Affen ausgeraubt worden sind, weil sie Lebensmittel im Baumhaus gehabt haben. aber der hat dann am Lagerfeuer, haben wir so geredet, woher ich bin, woher er ist und dann hat er gesagt, boah, ist Österreich so großartig, er würde ja so gern mal Ski fahren, aber er hat so Angst, dass er von einer Lawine verschüttet wird. Und ich so, ah, witzig. Und ich habe so Angst, dass ich von einem Hai gefressen wäre.
same, but different.
Und dann habe ich das, seitdem der das gesagt hat, habe ich weniger Angst vor Haien, weil ich mir denke, wenn der glaubt, er kann beim Skifahren von einer Lawine verschüttet werden, dann ist das
wie groß
ähnlich.
Ist die Wahrscheinlichkeit?
Ja, und er hat auch gesagt, du gehst halt nicht dorthin, wo Haie sind. Und ich habe mir gedacht, ja, aber woher weiß ich denn, wo die sind? Und ich habe auch zu ihm gesagt, du gehst ja nicht dort Skifahren, wo Lawinen sind. Und er so, echt? Für ihn ist immer Skifahren tot durch Lawine.
Ja genau, bei uns ist offenes Meer tot durch Hai.
Ja. Voll witzig. Also,
wenn man den Soundtrack hört, dann ist
dann
vorbei
ist aus,
am Meer.
Aus.
Ja, mal witzig.
Ja, das ist lustig. Also, ja, dann wünsche ich euch einen guten Appetit fürs Abendessen. Danke für die Einblicke in euer Safari-Leben. Vielen Dank, dass ihr wieder da gesund und heile zurückgekehrt seid.
Freue mich auch, dass wir uns wiedersehen.
Und sollten wir im Büro mal eine Kakerlake haben, weiß ich, an wen ich mich nicht wende.
Ja, genau. An uns beide auf jeden Fall nicht. Wir wissen, wie man wegrennt.
Ja, würde ich auch machen.
Na schön. Dann würde ich sagen, dass es schön war. Warte mal.
Schön war's. Ah, da ist er ja, der Jingle.
Und übrigens, danke, dass ihr der erste Gast habt sein dürfen. Ich fühle mich geehrt.
Kevin, danke fürs erste Gast sein. Du hast es gerockt.
Vielen Dank.
Tschüss.